Corona-Verbrechen. Bürger klagen an, doch die Regierung mauert. Polizeiwillkür. Jetzt spricht Heiko Schöning. Und Messenger-Überwachung beschlossen. Welche Rolle spielt Sebastian Kurz? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Corona-Aufarbeitung beginnt. Nicht durch die Regierung, sondern durch engagierte Bürger. In Oberösterreich wurde jetzt ein außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen. Das Ziel, die Verantwortlichen der Corona-Zeit juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Initiiert wurde das Gremium von der Partei MFG. Vertreten sind auch die frühere Grünen-Club-Obfrau Dr. Madeleine Petrovic, Ärzte, Juristen, Journalisten und Aktivisten. Im Gespräch mit auf 1 erklärt Madeleine Petrovic, worum es genau geht.
Es soll vor allem festgestellt werden, wer waren die, die vielleicht Mitläufer waren, die sicherlich auch nicht richtig gehandelt haben, aber die das nicht federführend vorangetrieben haben. Und wer waren die, die ganz genau gewusst haben, worum es geht? Also wir haben es ja heute gehört, spätestens ab März, April 2020 hat unsere Regierung und haben alle Gremien gewusst, dass es nicht so ist, wie man ganz am Anfang befürchtet hat. Dass es weder so gefährlich ist, noch dass Maskenpflicht oder Impfpflicht Sinn machen. Und trotzdem hat man es gemacht. Wieder besseres Wissen. Und das muss zu Konsequenzen führen.
Auch der oberösterreichische MFG-Landtagsabgeordnete Joachim Aigner kündigt konkrete Schritte an.
Es geht jetzt nicht nur darum, die großen Namen, die man immer so hört und die Verfehlungen gemacht haben, anzuzeigen, sondern durchaus die Mitläufer, die es möglich gemacht haben, dass bei den Menschen in der Gesellschaft diese Pandemie leider Gottes so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hat. Also jene, die die RKI-Files gekannt haben, aber gleichgeschalten berichtet haben, die verbotene Arzneimittelwerbung gemacht haben, egal ob es Politiker sind, ob Journalisten gewesen sind oder Medienhäuser. Jene, die ohne Aufklärung und ohne zu hinterfragen hunderte Menschen in wenigen Stunden geimpft haben. Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter gezwungen haben, sich impfen zu lassen oder die sie halt gesellschaftlich isoliert und ausgegrenzt haben, indem sie es nicht Geimpfte zum Beispiel nicht in der Kantine essen haben dürfen. Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter hinausgeworfen haben, weil sie sich nicht diesem 3G-Regime unterworfen haben und ähnliches. Also es geht wirklich darum, dass die Menschen, die direkt vor Ort an anderen Menschen Schäden verursacht haben, mit Vorsatz oder bedingtem Vorsatz, hier zur Anzeige zu bringen.
Klartext spricht auch der Arzt Dr. Dr. Christian Fiala. Er kritisiert nicht nur das politische Vorgehen während der Pandemie, sondern auch die Rolle der Medien.
Es ist aus medizinischer Sicht sehr viel falsch gelaufen. Es wurde die Medizin und die Wissenschaft missbraucht von der Politik. Und es wurden ja finanziell Erziehung den Kindern gegenüber, den Älteren, den Kranken gegenüber, einfach wahnsinnig viele Dinge gemacht, ich möchte fast sagen bewusst gemacht, die einfach nicht okay sind und die durchaus auch strafrechtlich relevant sind. Auch die Medien nicht zu vergessen, die ja auch uns als Bevölkerung maximal im Stich gelassen haben und ja da durchaus eigentlich zu einer Hofberichterstattung geworden sind.
Besonders schwer wiegt für ihn ein Verbrechen, das vielen in Erinnerung geblieben ist. Alte und kranke Menschen mussten einsam sterben, weil ihnen jede Begleitung verweigert und auch die Pflege massiv vernachlässigt wurde. Für Fiala ein Skandal mit System.
Da hat man die alten und kranken Menschen bewusst versterben lassen. Also das war eine bewusste Entscheidung aus medizinischer Sicht.
Weder die MFG noch Madeleine Petrovic sind im Nationalrat vertreten. Doch Initiatoren des Corona-Untersuchungsausschusses zeigen sich jedoch offen für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Ziel sei es, die politische und juristische Aufarbeitung der Corona-Zeit auch im Parlament weiter voranzutreiben. Petrovic sagt dazu gegenüber auf 1.
Alles, was der Aufarbeitung dient, ist im Prinzip zu befürworten. Und ich weiß ja, dass hinter den Kulissen auch in den anderen Parteien mittlerweile der eine oder die andere sagt, das war nicht in Ordnung, was da passiert ist.
Und auch Aigner bekräftigt die Gesprächsbereitschaft.
Ich wünsche es der FPÖ und ich wünsche es den Menschen in Österreich, dass es auch parlamentarisch zu einer Aufarbeitung kommt. Und falls man, weiß ich nicht, gemeinsam vielleicht was machen will oder sich vernetzt, meine Hände sind ausgestreckt, meine Kontakte sind im Internet zu finden, man möge sich bei mir melden.
Mit insgesamt 827 parlamentarischen Anfragen hat die FPÖ die Aufarbeitung der Corona-Politik in Österreich in Gang gesetzt. Der nächste Schritt: ein Untersuchungsausschuss, der klären soll, wer politische Verantwortung für Lockdowns, Impfpflicht und Kollateralschäden trägt. Doch genau das wollen die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS verhindern und lehnten das Vorhaben mit Verweis auf angebliche verfassungsrechtliche Unstimmigkeiten ab. Die FPÖ kündigte umgehend an, vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen. Kritiker vermuten hinter der Ablehnung weniger juristische, sondern politische Motive. Es soll offenbar verhindert werden, dass die Corona-Politik der letzten Jahre in aller Öffentlichkeit hinterfragt wird. Was wirklich hinter dem Nein der Regierungsparteien steckt und welche Konsequenzen aus der Aufarbeitung folgen müssten, erklärt die FPÖ-Abgeordnete Lisa Schuch-Kubik im Gespräch mit auf 1.
Ja, sie versuchen alles, um den ganzen Wahnsinn, den sie dann damals angerichtet haben, ich würde sogar sagen verbrochen haben, zuzudecken und ja, unter der Decke zu halten, weil man sich offenbar vor der Verantwortung drücken möchte. Aber wir lassen die Regierung sicher nicht so leicht davonkommen, auch die damalige nicht. Wir werden dafür Aufklärung sorgen. Das ist genau das, was wir versprochen haben. Und das werden wir umsetzen, ob es der Einheitspartei passt oder nicht. Aber da wird es zur Aufklärung kommen.
Was muss denn aus Ihrer Sicht am Ende einer solchen Aufarbeitung stehen?
Ja, am Ende einer Aufarbeitung müsste eigentlich auch eine Wiedergutmachung stehen. Ich komme ja aus Niederösterreich, da haben wir ja diesen Corona-Fonds eingerichtet, wo wirklich auch ein Stück Wiedergutmachung passiert. Das wäre auch auf Bundesebene dringend notwendig und wünschenswert, aber mit dieser Verliererampel wird es das, gehe ich einmal sehr davon aus, nicht geben.
Welche brisanten Erkenntnisse aus den über 800 Anfragen bereits vorliegen, sehen Sie morgen im gesamten Interview mit Lisa Schuch-Gubik. Auf 1 bleibt für Sie am Ball und begleitet die beginnende Corona-Aufarbeitung Schritt für Schritt, ob im Parlament oder bei empörten Bürgern. Wir sind überall dort, wo die Covid-Lüge aufgedeckt wird. Eine Bezahlschranke wird es bei uns nie geben. Umso dringlicher brauchen wir Ihre Unterstützung. Unser Tipp: kaufen Sie im Auf1-Shop unter www.auf1.shop, was Sie ohnehin benötigen, und unterstützen Sie damit unsere Aufklärungsarbeit. Auch in Deutschland hat die zentrale Aufarbeitung der Corona-Politik bislang kaum begonnen. So lehnte der zuständige Ausschuss des Bundestags am Mittwoch einen Corona-Untersuchungsausschuss ab. Stattdessen beschloss das Parlament am Donnerstag die Einsetzung einer Enquete-Kommission. Kritiker sehen darin ein Ablenkungsmanöver. Statt die Fehler und möglichen Rechtsbrüche der damaligen Politik zu untersuchen, befürchten sie eine Alibi-Kommission. Denn der Untersuchungsauftrag enthält keinen Hinweis auf Nebenwirkungen oder Spätfolgen der mRNA-Injektionen. Stattdessen soll die Kommission den Umgang mit Fehl- und Desinformationen analysieren. Also genau jene Meinungen ins Visier nehmen, die sich kritisch zum Regierungskurs äußerten. Hinzu kommt, die Kommission soll auch Vorschläge für digitale Zukunftsmaßnahmen erarbeiten, darunter neue Warnsysteme und Impf-Apps. Auch die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus bleibt weiter hochbrisant. Wie inzwischen bekannt wurde, hatte der Bundesnachrichtendienst die damalige Bundesregierung frühzeitig darüber informiert, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte. Damit wäre es, zumindest indirekt, als Biowaffe einzustufen. Doch anstatt für Transparenz zu sorgen, schweigt die Bundesregierung auch zu diesem Thema. Auf eine umfangreiche Anfrage der AfD-Fraktion, die 20 Einzelfragen zu den Erkenntnissen des BND enthielt, verweigerte sie sämtliche Antworten. Die Begründung: eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages würde ihrer erheblichen Brisanz im Hinblick auf die Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des BND nicht ausreichend Rechnung tragen. Mit anderen Worten: die Informationen seien so brisant, dass selbst Abgeordnete sie nicht unter Verschluss einsehen dürfen. Ursula von der Leyen bleibt EU-Kommissionspräsidentin. Vorerst. Ein Misstrauensantrag im Europäischen Parlament scheiterte am Mittwochmittag deutlich an der Zweidrittelhürde. Doch das Ergebnis ist alles andere als ein Vertrauensbeweis. Nur 77 Abgeordnete hatten den Antrag unterzeichnet. Am Ende stimmten jedoch 175 für die Abwahl. Ein Warnsignal für die CDU-Politikerin. Zu den Unterstützern des Misstrauensantrags gehörten aus Deutschland AfD und BSW. Der AfD-Abgeordnete Petre Büstron sagte gegenüber auf 1. Deals mit Pharmaindustrie, Deals mit Grünen und Sozialisten, Unterstützung von LGBTQ, Green Deal und Zwangsimpfung. All das wird bestraft. Sie ist angezielt. Ihre Macht bröckelt. Das ist der Anfang vom Ende. Auch die französische Abgeordnete Sarah Knafo von der Partei Reconquête kritisierte von der Leyen scharf. Ursula von der Leyen verkörpert alles, wogegen ich kämpfe. Eine kalte Technokratie, die die Nationalstaaten verachtet. Ein Europa, das sich alle Macht aneignet, ohne irgendjemanden Rechenschaft abzulegen. Rückendeckung kam auch aus Österreich. Der FPÖ-Abgeordnete Gerald Hauser erklärte gegenüber auf 1.
Mit dem heutigen Misstrauensantrag, den ich liebend gern unterstützt habe, gegen Ursula von der Leyen, hätte man diese desaströse Politik in der Europäischen Union endlich stoppen können. Aber Ursula von der Leyen wurde nicht nur mit den Stimmen der Volksparteien, der Sozialisten, der Grünen und der sogenannten Liberalen wiederbestellt, sondern auch mit diesen Stimmen heute im Amt bestätigt. Ein Desaster, wenn man sich die Bilanz von der Leyen ansieht. Impfstoffbeschaffungen, intransparent, am Parlament vorbei. Der Covid-Wahnsinn, ausgehend von der Europäischen Kommission, mit den Maskenpflichten, Impfpflichten, Testungen etc., die die Gesellschaft zerstört haben. Die Zerstörung der Wirtschaft, tägliche Konkursrekorde, die Zensur, die vorangetrieben wird und die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und zu allerletzt die massive Kriegstreiberei, wo Milliarden in die Kriegswirtschaft fließen, anstatt endlich sinnvolle, vernünftige Friedensverhandlungen in der Ukraine zu führen.
Von der Leyen selbst blieb der Abstimmung fern. Noch am Montag hatte sie den Initiatoren des Antrags öffentlich gedroht. In einer aktuellen Sondersendung decken Stefan Magnet und Martin Müller-Mertens auf, wer Ursula von der Leyen wirklich ist und was jetzt droht. Exklusiv unter www.auf1.tv. Friedrich Merz gibt sich gern als Vertreter harter Migrationspolitik. Doch sein Haushaltsentwurf für 2025 spricht eine andere Sprache. Anstatt die Einwanderung zu bremsen, wird sie offenkundig eingeplant und teuer bezahlt. So sind allein für Integrationskurse über 1 Milliarde Euro vorgesehen. Wörtlich heißt es, die Bundesregierung erwartet bis zu 326.400 neue Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Hinzu kommen weitere 220 Millionen Euro für migrationsspezifische Programme. Für die Unterbringung von Asylbewerbern rechnet die Bundesregierung mit rund 2,5 Milliarden Euro. Beobachter sehen darin ein klares Signal. Auch unter einem Kanzler Merz werde die Masseneinwanderung weitergehen, einschließlich dauerhaftem Verbleib im Land. Seit Mittwoch muss sich der Publizist und Friedensaktivist Heiko Schöning in Berlin vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Angeblich bei einer Antikriegskundgebung im vergangenen Jahr. Schöning weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Im Gespräch mit auf 1 erhebt er nun schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Demnach habe ein Beamter selbst eingeräumt, dass seine Festnahme nicht spontan erfolgt, sondern im Vorfeld gezielt geplant worden sei.
Also tatsächlich gab es schon vor der Demonstration eine Einsatzbesprechung, bei der schon gesagt worden ist, hier geht auf Heiko Schöning dann zu, sucht euch einen taktisch guten Moment aus. Und den haben sie dann halt auch benutzt. Und genau zum Beginn der Demonstration, um mich dort wegzuholen und 15 Kilometer weit wegzuschaffen. So, das war also ganz klar geplant.
Doch damit nicht genug. Nach dem ersten Prozesstag äußerte sich Schöning auch kritisch über das Verhalten der zuständigen Richterin. Er berichtet von Schikanen und einer Atmosphäre der gezielten Diskreditierung.
3 Stunden Verhandlung waren schon im Gerichtssaal. Und dann sagte die Richterin, ja, sie müssen nochmal ihre Tasche durchsuchen lassen, weil die Polizei glaubt jetzt, dass sie dort ein langes Messer in der Tasche haben. Und sie haben hier gerade DVDs auf den Tisch gepackt und wir glauben, oder die Polizei glaubt, sie haben da jetzt ein Messer drin. Also müssen sie nochmal ihr Gepäck durchchecken lassen. Also auch diese Annahme, ja, das ist so etwas von diskreditierend.
Das vollständige Interview mit Heiko Schöning finden Sie unter www.auf1.tv. Am Mittwochabend beschloss der österreichische Nationalrat die Einführung der umstrittenen Messenger-Überwachung, also eines sogenannten Staatstrojaners. 105 Abgeordnete von ÖVP, SPÖ und NEOS stimmten für das Vorhaben. Grüne, FPÖ und 2 NEOS-Abweichler dagegen. Kritiker warnen vor massiven Grundrechtseingriffen und möglichem Missbrauch des Überwachungstools. Innenminister Gerhard Kahner spricht dagegen von einem Instrument mit engen verfassungsrechtlichen Grenzen. Doch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker äußert sich skeptisch und bringt in diesem Zusammenhang einen prominenten Namen ins Spiel. Sebastian Kurz, dessen Cyberfirma Dream Security könnte, so Hafenecker gegenüber auf 1, bei der technischen Umsetzung der Überwachung eine Rolle spielen.
Also ich glaube grundsätzlich nicht das, was uns die ÖVP sagt, denn muss ich nur sagen, wenn man da ÖVP-Instrumente in die Hand gibt und sagt, bitte nur verwenden, wenn es wirklich notwendig ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie sofort eingesetzt werden. Und weil Sie das vorher erwähnt haben, dass man dann quasi nur gezielt auf Messenger zugreift, ja, und dann nur gezielt auf Chats mit einzelnen Personen, das halte ich für eine absolute Lüge. Das wäre genauso, wie wenn Sie jetzt eine Hausdurchsuchung haben, ja, was ich nicht hoffe, und dann den Polizisten sagen, ja, ich zeige Ihnen ganz genau, wo die Schreibtischlade ist, wo die Beweismittel drinnen sind, aber während Sie in mein Büro gehen, müssen Sie bitte die Augen zumachen und dürfen nirgends hinschauen. Also das geht ja in der Realität so nicht. Ich glaube tatsächlich, wie gesagt, dass man Gelegenheit hier Diebe macht und dass die ÖVP jedes Mittel nutzen wird, um es gegen politische Gegner einzusetzen. Und ja, Sebastian Kurz spielt aus meiner Sicht hier insofern eine Rolle, weil er zufälligerweise ja in diesem Bereich tätig ist und unter Umständen auch die Software hätte, die man dazu braucht, um die Überwachung durchzuführen.
Im Interview erläutert Hafenecker auch, warum er die enge Verbindung zwischen Kurz und dem Weltwirtschaftsforum für brisant hält und weshalb der Ex-Kanzler aus seiner Sicht noch längst nicht aus der Politik verschwunden ist. Das ganze Gespräch sehen Sie auf www.auf1.tv. Am Mittwoch hatte die FPÖ die Bundesregierung mit einem dringlichen Antrag aufgefordert, Einspruch gegen die geplante Verschärfung der WHO-Gesundheitsvorschriften einzulegen. Vergeblich. Doch was bedeutet diese Entscheidung konkret für Österreich und für die anderen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation? Könnte jetzt tatsächlich jederzeit ein Ausnahmezustand von der WHO verordnet werden? Im heutigen Interview des Tages spricht der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak mit auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer über weitreichende Befugnisse für die WHO, den Verlust nationaler Souveränität und darüber, wie viel Zeit noch zum Widerstand bleibt.
Im Schatten der Öffentlichkeit droht ein massiver Eingriff in die nationale Souveränität. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat neue Gesundheitsvorschriften beschlossen, die tiefgreifende Folgen haben könnten. Die FPÖ warnt und hat mit einem dringlichen Antrag die österreichische Bundesregierung zum Einspruch aufgefordert. Vergeblich. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.
Danke für die Einladung.
Herr Kaniak, Sie haben gestern einen dringlichen Antrag zu den Änderungen der Gesundheitsvorschriften der WHO eingebracht, die Regierung aufgefordert, hier Einspruch einzulegen. Warum?
Nun, zunächst muss man mal verstehen, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften das international völkerrechtlich bindende Regularium ist, dem sich Österreich als Mitglied unterwerfen würde, wenn es eben nicht Einspruch bis 19. Juli erhebt. Was bedeutet diese völkerrechtliche Verpflichtung? Das bedeutet, dass Österreich seine nationalen Gesetze an die Vorgaben dieser internationalen Gesundheitsvorschriften anpassen muss und sich eben auch allen Vorgaben von der WHO in diesem Bereich unterwerfen muss.
Was ist denn in wenigen Worten jetzt das Kernproblem an diesen neuen internationalen Gesundheitsvorschriften, wenn diese Änderung dann tatsächlich auch schlagend werden wird?
Nun, diese neuen Änderungen beinhalten viele Punkte, die es zu kritisieren gilt. Das erste ist einmal, dass sie überhaupt nicht vertragskonform zustande gekommen sind, weil die Mitgliedstaaten nicht die vorgeschriebenen 4 Monate Begutachtungszeit für den fertigen Entwurf gehabt haben. Inhaltlich geht es darum, dass hier der Wirkungsbereich dieser Regelungen massiv ausgedehnt worden ist. Es geht eben sehr stark auch schon um die Verhinderung zukünftiger Pandemien und Erkrankungswellen. Das heißt, etwas sehr Unkonkretes, wo es im Endeffekt keine medizinische Definition darüber gibt, sondern wo in letzter Konsequenz der Generaldirektor der WHO eigenmächtig entscheiden kann, ob ein gesundheitspolitischer Notstand ausgerufen wird oder nicht. Und das sind Kompetenzen, die wir der WHO aus Sicht der FPÖ einfach nicht geben wollen, wo es, wie gesagt, ja dann natürlich auch zu weiteren Folgen kommt, bis hin zur Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte der eigenen Bevölkerung, aber auch Eingriffe ins wirtschaftliche Eigentum, ins geistige Eigentum und vieles mehr.
Sie haben gesagt, die WHO könnte dann jederzeit einen Notstand ausrufen, einen gesundheitlichen. Was heißt das dann konkret?
Grundsätzlich gibt es eine pseudo-objektive Bewertungsskizze, sozusagen ein Entscheidungsschema, nachdem die Mitgliedstaaten und die WHO selber vorgeht, um das Vorliegen eines entsprechenden internationalen Gesundheitsnotstandes oder eben einer pandemischen Notlage, wie jetzt dieser neue Begriff auch heißt, festzustellen. Da sind auf der einen Seite konkrete Erkrankungen genannt, Pocken, Polio, Influenza und SARS sind 4 konkrete Beispiele, aber auch eben 2 unkonkrete Fälle, also zum Beispiel einfach unbekannte respiratorische Krankheitsausbrüche oder eben auch Ausbrüche, die das Potenzial haben, grenzüberschreitend den Warenverkehr zu beeinflussen, das öffentliche Gesundheitssystem zu überlasten oder auch die Reisefreiheit einzuschränken. Ja. Und diese nicht ausdefinierten Fälle, die sind eigentlich das, was mir die größten Sorgen bereitet, weil unter dieser Aufhängung, es könnte ja etwas passieren, kann man eben ganz leicht und quasi mit Berufung auf die Regulatorien einen Gesundheitsnotstand ausrufen. Und denken wir ganz kurz zurück an die Corona-Zeit. Wie ist denn das in Österreich während der Corona-Zeit gelaufen? Und ich bin da selber teilweise in den Ausschüssen dabei gesessen, wo als Begründung für die Verlängerung eines Lockdowns ein 1%iges Risiko der Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems herhalten hat müssen. Also man kann sich da seine dramatisierten Prognosen selber hinrechnen und wir haben das auch in den Verlaufsprognosen, die immer falsch und immer zu hoch waren während der Corona-Zeit gesehen, dass hier politische Absicht dahinter war. Und genau dasselbe kann nun weltweit auf Basis der internationalen Gesundheitsvorschriften durch die WHO passieren. Und die Mitgliedstaaten müssen sich dann völkerrechtlich an all diese Vorgaben halten.
Gibt es irgendwelche Kontrollinstanzen oder kann die WHO das dann tatsächlich völlig unabhängig und sozusagen auch möglicherweise willkürlich entscheiden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt für die Entscheidungen des Generaldirektors der WHO gibt es eben keine unabhängigen Kontrollinstanzen oder unabhängige Gerichte, die man gegen eine Fehlentscheidung berufen könnte, sondern das ist unanfechtbar und bleibt auch im Falle einer Fehlentscheidung oder eines Machtmissbrauchs vollkommen konsequenzenlos. Gleichzeitig gibt sich die WHO aber mit den neuen internationalen Gesundheitsvorschriften zusätzliche Werkzeuge in die Hand, um die Durchsetzung dieser internationalen Gesundheitsvorschriften auf nationaler Ebene zu verstärken, um Druck auf die Staaten auszuüben. Es wird ein eigener Umsetzungsausschuss auf Ebene der WHO gegründet und eingesetzt, der hier die Staaten monitoren soll und überwachen soll und Druck ausüben darf und soll. Genauso wie jeder Mitgliedstaat verpflichtet ist, eine nationale Koordinierungsstelle einzurichten, die eben ebenfalls in ein permanentes aktives Reporting des Umsetzungsstandes geht. Also man sieht hier, passiert sehr viel, was den Druck auf die Staaten anbelangt. Und das Ziel ist natürlich, dass diese Regeln dann in die nationale Gesetzgebung übernommen werden. Dann ist es sozusagen eigentlich kein nationaler Souveränitätsverlust, sondern dann ist es die Durchsetzung dieser internationalen Vorgaben ins nationale Recht. Der Verlust oder die Einschränkung bei den Grund- und Freiheitsrechten der eigenen Bürger bleibt aber natürlich derselbe.
Sie haben schon angesprochen, grundsätzlich haben die Mitgliedstaaten noch bis zum 19. Juli, also etwas mehr als eine Woche Zeit, Einspruch zu erheben. Sie haben gestern in einem dringlichen Antrag die Bundesregierung dazu aufgefordert, das ist abgelehnt worden. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Österreich keinen Einspruch dagegen geben. Angesichts dessen, was sagt das denn auch über den Zustand der Prioritäten im Gesundheitsbereich der aktuellen Regierung aus?
Ja, im Endeffekt zeigt das, dass auch die aktuelle Bundesregierung und die aktuelle Ministerin Schumann den Kurs der Vorgängerregierung und der drei grünen Gesundheitsminister nahtlos fortsetzt. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon öfter versucht, mittels Anträgen hier die Bundesregierung zum Einlenken zu bewegen und auch zum Widerspruch zu bewegen. Wir sind damit bis jetzt leider gescheitert. Damit ist davon auszugehen, dass hier in willfähriger Erfüllung der Vorgaben alles in nationales Recht übernommen werden wird in den nächsten Jahren.
Gibt es dann ab dem 19. Juli eigentlich noch Möglichkeiten, dagegen Widerstand zu leisten, oder ist dann sozusagen alles vorbei in dieser Hinsicht?
Dann werden wir auf parlamentarischer Ebene natürlich versuchen, die Umsetzung ins nationale Recht, gerade auch was zum Beispiel die Novelle des Epidemiegesetzes anbelangt, die ja schon angekündigt wurde von der Frau Bundesministerin, dass wir hier noch maßgeblich Einfluss nehmen. Tatsächlich wird aber der einzig wirksame Weg nach Inkrafttreten und Akzeptanz der neuen internationalen Gesundheitsvorschriften sein, dass man tatsächlich das aktiv aufkündigt bzw. aus der WHO austritt, so wie das andere große Staaten wie die USA oder Argentinien jetzt auch tatsächlich schon gemacht haben.
Wir haben zuvor schon gesprochen, was auf abstrakter Ebene geplant ist und was mit diesen Änderungen bewirkt werden soll. Wird sich das aus Ihrer Sicht auch spürbar auf den Alltag der Österreicher auswirken, wenn dann diese Änderungen tatsächlich in Kraft treten? Also was ändert sich konkret auch für die Menschen hier im Land dadurch?
Dass im Endeffekt die Erfahrungen, die die österreichische Bevölkerung während der Corona-Zeit gemacht hat, nämlich was die Kontaktnachverfolgung anbelangt, was die Verkehrsbeschränkungen anbelangt, was die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte, Ungeimpfte und in Inhaber eines gültigen grünen Passes und Nichtinhaber geteilt hat, dass diese Systematik zukünftig noch öfter und noch leichter eingesetzt werden kann. Gewisse Vorarbeiten dazu hat die letzte Bundesregierung ja schon ins Epidemiegesetz hineingeschrieben. Wie gesagt, von dem ursprünglichen Zustand, der rechtlich ja sauber gewesen ist, dass ein Epidemiegesetz nur tatsächlich Kranke erfasst und die entsprechend amtsbehandelt werden können, ist man ja meilenweit abgewichen. Mittlerweile spricht man ja davon, dass ja nicht nur Erkrankte oder Infizierte, sondern schon Personen, die überhaupt nur Virusteilträger sind, also Fragmente von Krankheitserregern vielleicht in sich tragen und wo das mittels PCR-Testungen dann nachgewiesen ist, oder eben auch Verdachtspersonen, die vielleicht mit jemandem in Kontakt gestanden sind, entsprechend stark in ihren Grund- und Freiheitsrechten eingeschränkt werden können. Und auch ein anderes Thema, was wir aus der Corona-Zeit gut kennen, ist in den internationalen Gesundheitsvorschriften erneut aufgebracht und auch für alle Personen in den Mitgliedstaaten vorgesehen, nämlich das ist das Thema Impfpflicht. Auch das muss im Endeffekt dann völkerrechtlich verbindend von der Regierung umgesetzt werden in nationales Recht. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Vorschläge aussehen werden.
Ganz offen gefragt, wenn man sich das so anhört, droht jetzt bald so etwas wie eine globale Gesundheitsdiktatur und wird sich so etwas wie Corona vielleicht auch bald wiederholen? Werden hier jetzt schon die Vorbereitungen getroffen?
Grundsätzlich wird es auf jeden Fall mit diesem neuen Regulativ deutlich leichter, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, und die Konsequenzen, die Automatismen, die dann ins Laufen kommen, die werden einfach immer mehr. Die sind in dieser Novelle jetzt einfach deutlich ausgeweitet worden und die sind auch über den Pandemievertrag, der ja ebenfalls schon beschlossen worden ist, deutlich ausgeweitet. Und da geht es eben zum Beispiel um so Sachen wie Fastlane-Zulassungen für Impfstoffe und neue Arzneimittel. Da geht es um verpflichtende gemeinsame Beschaffungen von Schutzausrüstungen. Also da stecken sehr viele wirtschaftliche Interessen dahinter, was man nicht vergessen darf. Das Risiko, dass das hier tatsächlich in einen Dauerausnahmezustand geht, das ist nicht hypothetisch und das wird nicht von uns herbeigeredet, sondern im Endeffekt zeigt gerade die WHO selber, dass sie selbst auf Basis des alten Regulativs die Welt eigentlich in einem Dauerausnahmezustand hält. Der Corona-Ausnahmezustand hat 3 Jahre gedauert. Aktuell befinden wir uns aber betreffend der Affenpocken seit über einem Jahr in einem internationalen Gesundheitsnotstand. Und was viele gar nicht wissen, und ich selber bis vor kurzem ehrlich gesagt auch gar nicht, die WHO hat schon bereits seit 11 Jahren betreffend Polio den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Ja, also die Sorge vor einem dauernden Ausnahmezustand, wo alle Grund- und Freiheitsrechte sofort eingeschränkt werden können, auch durch die nationalen Regierungen unter Berufung auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen der WHO, die ist nicht von der Hand zu weisen. Wie sie dann tatsächlich umgesetzt und genutzt werden, das liegt sicherlich bei den jeweiligen Regierungen. Nur wiederum, wenn man die Erfahrungen aus der Corona-Zeit hernimmt, dann sieht man, wie gleichgeschalten da auch international die Regierungen vorgegangen sind, wie sich fast alle an diese Vorgaben gehalten haben. Und Einzelkämpfer, so wie Schweden, die an einen eigenen Weg gegangen sind, werden in Zukunft noch viel stärker und noch viel früher an den Pranger gestellt. Und damit wird individuelles, tatsächlich risikobasiertes und bevölkerungsorientiertes Vorgehen der Nationalstaaten immer mehr verunmöglicht.
Ganz kurz nochmal abschließend, ist die WHO für Sie angesichts dessen überhaupt noch eine rein gesundheitspolitische Organisation oder längst auch ein Instrument für eine globale, allumfassende Machtpolitik?
Also ich sehe schon, dass gerade auch mit der vorliegenden Novelle und dem Pandemievertrag eine massive Kompetenzüberschreitung stattfindet. Ich bin durchaus dafür, dass man gerade in so grundlegenden Themen wie der Pandemievorsorge oder der Pandemiebekämpfung, muss ich tatsächlich sagen, internationale Kooperationen sucht und dass man dort auch ein entsprechendes Regelwerk hat, nach dem man vorgeht. Das, was jetzt allerdings hier passiert, ist wie gesagt ein Ausufern der Kompetenzen. Es fehlen einfach alle Kontrollmechanismen, es fehlen die Einspruchsmöglichkeiten. Und man muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn man sich die WHO in ihrer jetzigen Form ansieht, vor allem auch wie sie sich finanziert und welche Interessen sie da dadurch offensichtlich auch vertritt, dann muss ich sagen, handelt es sich um eine grobe Fehlentwicklung und das sehe nicht nur ich oder nicht nur die FPÖ so, sondern das sehen eben auch offensichtlich einige andere Staaten und Regierungen so, sonst hätte es nicht die entsprechenden Austritte in der Vergangenheit gegeben.
Herr Kanerk, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ciao Brüssel. Nach nur einem Jahr im EU-Parlament kehrt die sogenannte Flüchtlingsretterin Carola Rackete dem Politbetrieb wieder den Rücken zu. Auf den ersten Blick scheint das für die ehemalige Spitzenkandidatin der Linkspartei kaum eine große Veränderung. Doch übermäßige Aktivität ist Rackete bislang jedenfalls nicht aufgefallen. Doch ob die Entscheidung der 37-Jährigen langfristig klug war, darf bezweifelt werden. Denn die stramme Linke, die auch gerichtsfest als Schlepperin bezeichnet werden darf, gibt damit auch ihre parlamentarische Immunität auf, was ihr bei einem politischen Kurswechsel noch auf die Füße fallen könnte. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.